willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und bin sehr, sehr gespannt auf die heutige Folge mit der großartigen Natascha Spahn, die in Dublin sitzt, morgens um 8 Uhr sich die Zeit nimmt für diese großartige Podcast-Folge. Und bin sehr, sehr gespannt, denn wir wollen über ein Thema reden. Eins ist, was, glaube ich, in der heutigen Zeit immer schwieriger wird, auch auszubalancieren, wenn es um das ganze Thema, ich glaube, Zeitmanagement geht. Was mache ich nicht? In Zeiten, wo ich immer mehr machen kann, wo auch immer mehr von mir in den unterschiedlichen Rollen erwartet wird. Und ja, wahrscheinlich die Quintessenz des Ganzen auch ist, zu lernen, irgendwie Nein zu sagen zu Dingen. Und da wollen wir heute mal reingucken. Natascha, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast und dass wir heute mal sprechen.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Hier schön mit meinem grünen Tee in der Hand. Freut mich extrem, Chris.
Ich freue mich auch und liebe Grüße an der Stelle an Maria, die uns beide introduced hat.
Yes.
Nach unserer gemeinsamen Podcast-Folge. Möchtest du für die 2, 3 Leute, die dich noch nicht kennen, vielleicht nochmal sagen, wer du bist, was du machst?
Ja, super gerne. Ich bin Natascha, hast du ja schon gesagt. Ich bin aktuell bei Google hier im Mid-Market-Sales-Team, bedeutet hauptsächlich Upselling für all die Sales-Leute, die ja hier zuhören. Ich bin tatsächlich eine Quereinsteigerin in Sales. Ich habe davor mal kurz einen Ausflug in Product Management gemacht, war davor aber eher in Acquisitions, also auf der anderen Seite, jahrelang bei Startups und Scale-Ups in der Schweiz, in Spanien, Deutschland. Genau, und jetzt aber hier im kalten, gloomy Dublin, unchristliche Uhrzeit, aber ich freue mich sehr.
Mega, glaube, Quereinsteiger im Sales sind wir irgendwie ja alle. Und
yes.
Ich kenne zumindest nur die allerwenigsten. Ad hoc mir niemand einfallen, der eine klassische Ausbildung gemacht hat und gesagt hat, nee, seit ich eigentlich 12 bin, war Sales mein Traumberuf und this is the way.
Ganz genau, ja, so definitiv.
Bevor wir reinstarten, auch für dich die Frage, die ich für alle Gäste dieses Podcasts habe, was denn für dich die unbequemste Wahrheit ist im Sales und wie du damit umgehst?
Yes, ich glaube, das ist genau das, ehrlich gesagt. Wir haben das schon ein bisschen geöffnet. Aber es gibt keine Ausbildung zum Sales. Also, und ich glaube, deshalb ist dieser Berufsweg auch teilweise so angesehen, ach, das kann man einfach schon, wenn man ein bisschen gut redet und einfach quatschen kann, dann wird das schon. Wenn man dann aber wirklich mal da drin ist, dann merkt man, wie viel mehr eigentlich dazugehört. Und dass es nicht einfach so easy peasy ist, bloß weil es einfach nicht diesen einen Ausbildungsweg gibt. Bei mir persönlich hieß das jetzt, dass ich davor auch in meiner kurzen Zeit als Product Manager relativ technisch gearbeitet habe. Ich habe mit Backend-Engineers gearbeitet und dachte mir dann so, ja, also die ganzen technischen Details, die ich verstehen musste, es waren schon relativ viele Hard Skills auch, die man lernen musste. Dann dachte ich mir, ach komm, so ein Soft-Skill-Based-Job, das wird schon, das kriegt man easy hin. Das war dann doch gar nicht so easy, ich mir das vorgestellt habe. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die unbequeme Wahrheit. Keiner weiß so richtig, wie bereitet man sich optimal vor. Man muss. Es hängt extrem damit zusammen, was ist man für eine Persönlichkeit und wie findet man selber auch da rein und wie findet man seinen eigenen Ton, seine eigene Ausdrucksweise. Und wenn man die dann gefunden hat, dann feintunet man die auf jede einzelne Person, mit der man spricht. Und da fängst du an zu iterieren und zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Das war meine Antwort darauf.
Ich finde spannend, was du sagst. Auf der einen Seite meinst du ja, es ist von außen ja doch irgendwie so in der Wahrnehmung, ja, man kann ein bisschen reden, ist ein bisschen kommunikativ und dann wird das schon. Dabei ist ja Sales eigentlich komplett das komplette Gegenteil von intuitiv.
Genau.
Weil du darfst eigentlich, sollst du ja weniger reden, bessere Fragen stellen, du musst besser zuhören, du musst verstehen. Und eigentlich ist nur ein kleiner Teil am Ende wirklich selber, ja, das eigene Produkt, die Dienstleistung zu positionieren. Sondern viel, viel mehr ist eigentlich prozessuale, strukturierte Arbeit und den Kunden eigentlich zu führen. Und das Zweite ist, was ich aber spannend finde, daran, was du gerade gesagt hast, ist, dass du überhaupt nicht über das negative Ansehen darin gesprochen hast, sondern in der Außenwahrnehmung ist ja Sales oft nochmal so ein bisschen, hat so ein Bad Touch.
Verkäufer.
Dabei,
ja.
Genau, der Verkäufer, der Autoverkäufer, wie auch immer. Dabei, und das finde ich eigentlich das Spannende, ich glaube, in jedem Unternehmen, in jeder Position, je höher oder je weiter du vorankommst, desto mehr Sales-Anteil bekommt deine Rolle. Also,
genau.
Selbst jemand, der im Produkt arbeitet und weit oben ist, wird irgendwann intern zumindest Dinge verkaufen. Jemand, der in der Beratung ist, der, weißt du, klassische, ich gehe zu McKinsey oder whatever, wird irgendwann in einer bestimmten Position sein, da wird er verkaufen und hat Umsatzverantwortung. Und ich glaube, das ist auch so ein Irrglaube, dass du Sales am Ende diesen Bad Touch hat, aber jeder ist im Endeffekt irgendwann früher oder später im Sales.
Ja, oder ganz einfach, wenn du versuchst, einen Job zu bekommen. Was machst du dann? Und das ist unangenehm für Leute, die das nicht gewöhnt sind. Also du musst dich ja selber verkaufen. Wie positionierst du dich? Wie hast du ein Gespräch mit eben deinem zukünftigen Arbeitgeber? Wie stellst du die richtigen Fragen, dass sie wissen, hey, die Person hat sich Gedanken über mein Businessmodell gemacht, hat verstanden, was ist der Markt, was ist die Wettbewerbssituation, die weiß, was uns hier wichtig ist oder stellt zumindest die richtigen Fragen. Das ist genau das Gleiche. Und das hat dann, glaube ich, wirklich jeder, der irgendwann mal mit irgendwem versucht hat, zusammenzuarbeiten. Oder ich meine, selbst wenn man selbstständig ist, eher natürlich noch mehr. Dann übernimmt man das ja direkt. Aber selbst jemand, der nicht selbstständig ist und sich irgendwo bewirbt, verkauft sich ja im Endeffekt.
Lustige Geschichte. Ist jetzt ein paar Monate her, hatte mich eine Freundin gefragt, so, ich bin auf Jobsuche und es läuft nicht so ganz. Und sie ist nicht im Sales. Mit Sales überhaupt nichts zu tun.
Mhm.
Und wir haben uns angeguckt, was sie gemacht hat. Und logischerweise das, was jeder macht, der auf Jobsuche ist, irgendwie CVs geschrieben, Anschreiben, Lebensläufe irgendwie hochgeladen in irgendwelche Online-Portale, ohne irgendwelche Rückmeldungen zu kommen. Und alles, was wir gemacht haben, ganz einfach zu überlegen, hey, was kannst du denn anders machen? Und dann hat sie angefangen, Leute eben auf LinkedIn direkt anzuschreiben und anzurufen. Und auf einmal bekommt sie Antworten und hat in kürzester Zeit irgendwie Interviews und einen Job. Nicht, weil sie besser qualifiziert war nach zwei Gesprächen mit mir als vorher, sondern einfach nur, weil wir angefangen haben, so ein paar kleine Stellschrauben zu drehen.
Das ist ehrlich gesagt ein super gutes Thema. Das seitdem bei mir irgendwie Google im LinkedIn steht, kriege ich ständig solche Anfragen von Leuten, die ich auch gar nicht kenne. Aber ich hatte die letzten paar Jahre, haben wir tatsächlich für unser Substack auch interviewt, einen richtig guten ehemaligen Kollegen von mir, der sehr lange auf Jobsuche war. Und bei ihm war das genauso. Der hat wirklich eine fantastische Historie, hatte mal selber was gegründet, ist dann in ein anderes Land gezogen, hat dann da von null wieder angefangen. Ganz tolle Geschichte. Aber er hat es nie richtig positioniert. Er hat quasi auch diesen Ansatz gefahren, ne? CVs verschicken. Und das reicht heutzutage einfach nicht mehr, weil es gibt viele Bewerber für die Jobs und Unternehmen gehen total unter in den CVs. Das heißt, klar kann man extrem viel an den CVs auch noch schrauben. Auch das hat sich ja viel verändert. Da gebe ich auch regelmäßig viele Tipps. Aber was es für ihn auch verändert hat, ist mal zu Networking-Events zu gehen, nicht nur LinkedIn-Outreach zu machen. Und auch das war für ihn extrem unangenehm. Wobei wir dann ein bisschen auf die Schiene gegangen sind, okay, vielleicht erstmal Value Add before asking. Bevor du überhaupt was von einer Person fragst, die du gar nicht kennst, dass du da erstmal versuchst, ihr irgendwie einen Value zu generieren. Und dann fühlte er sich ein bisschen besser mit dem Netzwerken, weil auch Netzwerken hat ja für viele, viele Leute eine negative Konnotation, aber es ist so ein Gamechanger, für mich selber auch. In meiner eigenen Jobsuche ist es genauso gewesen.
letzte Folge, die ich aufgenommen habe, war genau zu dem Thema, beziehungsweise hatte gerade auch eine aufgenommen mit Ben und Lea als Podcast hier, wir die 100. Folge aufgenommen haben. Und natürlich, also ich hätte nie gedacht, dass der Effekt vom Netzwerken auf mich, auf mein Leben, meine Karriere, wie auch immer, so krass sein kann. Aber ja, also das ist ein ganz, ganz anderes Thema und da können wir, glaube ich, auch theoretisch Stunden drüber reden. Es soll gar nicht das Thema sein, was wir auf der Liste hatten. Aber die Empfehlung kann man, glaube ich, auf jeden Fall jedem mit auf den Weg geben, sich da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen und aus der eigenen Komfortzone vielleicht auch mal rauszuwagen. Das Thema, was wir auf der Agenda haben, du meintest, hey, das ist eigentlich das, über das wir reden sollten. Und ich glaube, ich habe im Podcast noch nicht drüber gesprochen. Von daher fand ich es mega spannend, ist ja so ein bisschen, wie soll man es nennen, ich sag mal, du hast es Hyperproduktivität genannt versus Essentialismus beziehungsweise auch irgendwie Zeitmanagement im Sales. Ne? Was mache ich, was mache ich nicht? Warum ist das Thema aus deiner Sicht so relevant und gerade jetzt so relevant?
Gerade jetzt so relevant? Also wir nehmen auf, es ist 21. Oktober. Und das bedeutet für die allermeisten Unternehmen und auch für alle im persönlichen Leben, geht die busieste Zeit des Jahres los. Also wir haben alle unfassbar viel zu tun und die allermeisten von uns kratzen so halb am Burnout gefühlt am Ende des Jahres und fallen vor den Weihnachtsbaum und denken uns nur so, ich mach drei Kreuze, ich bin gerade so durchgekommen, weil wir natürlich versuchen, alles zu stemmen. Wie man da durchkommt und natürlich gibt's nicht die Illusion, dass das einfach alles plötzlich weniger wird, das kriegst du nicht hin. Es ist klar, der Workload ist jetzt höher. Damit müssen wir irgendwie umgehen. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Du kannst dir natürlich kleinere Pausen einbauen, ne? Microbreaks sind ein super Tool dafür, dass es dir in so einer Zeit besser geht. Das heißt irgendwie, wenn du dir eine 5 bis 10 Minuten Pause nimmst, das kriegt jeder hin. Das kann dir schon extrem helfen. Du brauchst jetzt nicht irgendwie 2 Tage Spa-Trip oder sowas, damit du da durchkommst regelmäßig. Das heißt, das ist eines. Und dann natürlich control your controllables. Was kannst du machen, wenn du auf deinen Workload schaust, womit du quasi den Maximum Output bekommst? Weil ganz, ganz viele Tasks sind da drin. Und das hast du gesagt, Chris, das ist ja immer wieder dieses Pareto-Prinzip 80-20. Also du hast ganz, ganz, ganz viel da drin, was dir eigentlich nichts bringt. Ich bin ein super Fan von Frameworks. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich nutze tatsächlich relativ viele sehr einfache Frameworks aus dem Produktmanagement, die ich einfach immer mitnehme, die mir ganz gut helfen zu verstehen, okay, womit erzeuge ich Impact und was sind so die kleinen Sachen, die ich erledigen sollte, aber wenn sie nicht passieren, wird es wahrscheinlich keinen Abbruch tun meiner Zielerreichung. Und das erstmal zu definieren und dir jede Woche klar zu sein, okay, diese Woche mache ich A, B, C. Alles, was dazu noch kommt, super. Aber mit ABC kriege ich diesen Impact. Und das klar zu haben, erstmal bist du dann, ich schlafe dann viel ruhiger, erstmal. Und B, weiß ich genau Bescheid, okay, alles, was jetzt noch zusätzlich auf mich zuprasselt, das gibt mir auf jeden Fall nicht den Impact, den ich diese Woche erzeugen muss. Deswegen, wenn das nicht passiert, fein. Ich habe eine viel einfache, fällt mir viel leichter, Nein zu Dingen zu sagen. Können wir gleich nochmal tiefer reinsteigen, hat das ungefähr Sinn gemacht.
Total, und da waren, glaube ich, 4, 5 Dinger drin, die man mal ein bisschen aufschlüsseln und aufdröseln muss.
Yes.
Die du reingeworfen hast. Ja, du hast kurz gesagt, ich habe was vom Pareto-Prinzip erzählt, ja, das war tatsächlich bevor wir angefangen aufzunehmen, aber insofern lass uns das gerne gleich nochmal mit reinnehmen. Aber ich glaube, der erste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist in dem, was du gesagt hast, ist, ich brauche Klarheit darüber, ich mache diese Woche A, B und C.
Ja.
Wenn ich das weiß, dann kann ich damit natürlich weitergehen. Hey, wenn ich mehr mache, cool, und kann damit ein bisschen weiter navigieren. Aber die erste Frage ist ja, wie komme ich als Sales Rep überhaupt auf A, B und C? Und wie definiere ich, was für mich die drei wichtigsten Dinge sind, die ich jetzt tue? Beziehungsweise, wie definiere ich vielleicht auch, was ich auf jeden Fall nicht machen sollte?
Also in der Regel hast du ja im Sales eigentlich das Glück, du hast ja, was du machst, ist quantifizierbar. Und du hast irgendeine Zielsetzung, auf die du hinarbeitest. Und die kannst du runterbrechen. Und du wirst darüber auch wissen, okay, das ist meine KPI, die wichtigste KPI. Und wie erreiche ich die? Und da weißt du natürlich schon, ob das sind meine High Potentials oder meine größten Headrooms, mit denen ich dahin komme. Und da fängst du eigentlich an. Und was ich jede Woche mache, habe ich auch in vorigen Jobs gemacht, aber vor allen Dingen in dem Job funktioniert es ganz gut. So schauen, okay, was sind drei Sachen? Drei ist eine ganz gute Zahl. Mit drei komme ich ganz gut klar. Aber tatsächlich heißt das Prinzip auch Three Rocks, dass du sagst, okay, was sind meine drei großen Themen, die am meisten Zeit fressen werden, aber die auch den größten Impact auf diese Metrik generieren. Und die blockst du die Woche dann. Dann gehst du her, wenn du ein Fan von Timeboxing bist, so wie ich, und blockst dir schon mal den Kalender und schaust, okay, wo habe ich zum Beispiel, ich brauche dafür viel Zeit, um was vorzubereiten, wo habe ich 2 Stunden Zeit, die blocke ich jetzt schon, keiner bucht mir das über. Dann ist immer noch so ein bisschen die Frage, wann kannst du das realistisch machen? Da kann man immer noch mal tiefer reingehen. Aber das Prinzip ist, du blockst dir schon mal vorab diese Zeit für deine drei Rocks. Als nächstes kommen Steine, Pebbles. Das sind die nächstgrößeren. Da gibt's keine definierte Zahl vor, aber du guckst mal, okay, was fällt diese Woche wahrscheinlich noch an? Ist das Sand oder sind das Pebbles? Also sind das größere Sachen, die auch noch mehr Impact generieren, ne? Die fügst du dann dazwischen. Und alles, was danach noch kommt, ist Sand. Fein, wenn du das hinbekommst. Wenn nicht, nicht schlimm, es ist Sand. Es ist so klein, es wird nicht viel Impact generieren. Das heißt, alles, was auf dich noch einprasselt, da kannst du entweder deflecten, Nein zu sagen, oder es sammeln und schieben, weil das nicht die Impact-Generierer sind. Und das ist eigentlich dieses Prinzip. Das heißt, dir fällt es dann viel einfacher zu priorisieren, falls ad hoc noch was auf dich zukommt. Dann kannst du entscheiden, ist es ein Pebble oder ist es Sand? Und so fügst du es dann ein. Aber zumindest weißt du schon, okay, this is how I'm gonna move the needle diese Woche. Und du hast es von vornherein geblockt. Damit fahre ich so ganz gut. Es entspannt mich extrem, diese Aufgabe immer einmal zu machen, weil ich weiß, oh, zumindest habe ich diesen Impact generiert bis Ende der Woche. Es kann sich natürlich immer noch mal was ändern, ne? Perfekt funktioniert das auch nicht. Aber zumindest weißt du ganz genau, dazu müsste ich ja sagen, dazu müsste ich nein sagen.
Finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken, was als allererstes einmal bedeutet, dass ich mich hinsetzen muss am Anfang eines Monats, am Anfang eines Quartals und mir sehr klar machen muss, was sind eigentlich die drei großen Rocks in dem Fall, die für mich eigentlich, du hast so schön gesagt, what moves the needle, ne? Also, und was sind die Kernaktivitäten, auf die ich mich fokussieren muss? Als AI ist das höchstwahrscheinlich alles, was irgendwo umsatzgenerierend ist. Und wahrscheinlich sind es im Kern sogar zwei Dinge. Bewegt es die Pipeline oder erstellt es Pipeline? Und wenn, das sind, glaube ich, die beiden Kernaufgaben, dann kann ich sie weiter runterbrechen in, was muss ich denn dafür tun und kann auf Wochenbasis reingucken, was sind denn die drei großen Deals, die ich gerade habe und was muss ich dort machen? Meine Erfahrung ist sogar zu dem Modell, was du gerade geteilt hast, wenn ich es schaffe, erstmal die unangenehmen, die großen Aufgaben zu machen, dann die, du hast sie genannt, Pebbles, glaube ich, ne? War das Wort?
Ja, genau, Stein.
Genau, dann die Steine. Dann schaffe ich eigentlich auch alles, was an kleinen Aufgaben links und rechts dazu kommt, auch noch, weil ich die am Ende einfach noch abarbeiten kann. Als wenn ich anfange mit dem ganzen Mist, der mir quasi meine To-Do-Liste verstopft, was nicht meine To-Do-Liste ist, sondern meistens irgendwie über E-Mail und Slack reinkommt, sprich die To-Do-Liste von anderen ist. Und dann komme ich nicht zu den großen Aufgaben, die ich eigentlich machen will. Von daher ist es ein sehr, sehr geiles Modell, was du gerade geteilt hast.
Hast du sowas in der Richtung, was du nutzt?
Ich plane Anfang des Monats, des Quartals, je nachdem. Meine Aufgabe ist auch ein bisschen anders gelagert, dadurch, dass ich einerseits als Berater bin, unterwegs bin und meine eigene irgendwie Pipeline habe, dass ich und meine eigenen Projekte, dass ich auf Projektbasis gucke, was sind dort eben die großen Dinge, die ich machen muss in dem Monat. Die Termine mit Kunden sind getimeboxed und die Vorbereitung, Nachbereitung ist getimeboxed. Und dann alles, was intern ist, eben weitestgehend auch. Und dazu kommen dann aber eben auch so Aufgaben wie, okay, wie bauen wir jetzt beispielsweise mehr Pipeline auf? Da drin ist dann auch Dinge, die für mich wichtig sind, wie beispielsweise Podcasten. So, das liegt dann meistens irgendwo an Randzeiten, eigentlich nicht mitten im Tag. Ne? Aber also kein klares Framework, nach dem ich arbeite, aber eine klare Planung oder Strukturierung im Kalender, mit was ist an dem Tag sozusagen das Wichtige oder in der Woche das Wichtige. Aber ich bin nicht ganz so gut strukturiert wie wie du. Und ich merke, wenn ich es nicht mache, wie ich die Kontrolle über meinen Kalender verliere, weil ich dann eben die großen Dinge nicht schaffe, die ich eigentlich machen will.
Ja, und selbst wenn das passiert uns allen, das passiert mir auch, dann einfach nochmal Reset machen, das kann man ja immer wieder machen. Ich glaube, dann fängt man, wenn das passiert, fangen, glaube ich, ganz viele an, ihren Kopf in den Sand zu stecken und sich das stresst. Ne? Wenn du einmal die Kontrolle verloren hast, denkst du, oh, jetzt habe ich die Kontrolle verloren. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Einfach nochmal anfangen. Die Übung einfach nochmal machen. Passiert mir auch.
Ein Thema, was ich, glaube ich, in dem Kontext sehr spannend finde, und du hast es auch angesprochen in der Vorbereitung, hey, so, da spielt ja auch Führung und Leadership in gewisser Weise mit rein, beziehungsweise auch Team-Enablement, weil
ja.
Ich als Sales Rep wahrscheinlich vielleicht an den Punkt komme, wenn ich erfahrener bin und weiß, was für mich jetzt das Wichtige ist. Aber sind wir ehrlich, in so einer Revenue-Organisation kommt ja unheimlich viel Zeug auf einen zu. Man kann sich unheimlich viele Hüte aufziehen. Auch wenn ich das Thema habe, beispielsweise, hey, ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte vielleicht irgendwie in Führung kommen. Oder ich habe einen Entwicklungsplan. Dadurch kommen neue Aufgaben auf mich zu. Und dann zu priorisieren und auch zu Nein zu sagen oder zu sagen, hey, was sind denn die Dinge, die jetzt wirklich wichtig sind und welche nehme ich mir auch nicht, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Sowohl, und jetzt zweigeteilte Frage, einerseits als Rep und andererseits natürlich auch als Manager. Weil auch als Manager oder Leader willst du ja dein Team eigentlich enablen, du willst auch irgendwie Dinge abgeben, weil hey, alles, was du abgeben kannst, musst du ja ganz egoistisch selber nicht machen.
Ja, stimmt.
Wie würdest du da als Sales Rep, fangen wir damit an, drauf gucken und sagen, wie priorisiere ich jetzt? Wie kommuniziere ich jetzt?
Okay, die Perspektive als Sales Rep ist, glaube ich, leicht anders als meine persönliche Perspektive.
Fair.
Die Perspektive als Sales Rep ist natürlich, wir wollen natürlich alle unser Ziel erreichen und wahrscheinlich auch überall erreichen. Ne? Wenn wir gute Sales Reps sind, sind wir ehrgeizig. Und geben uns nicht einfach mit 100% zufrieden. Ich glaube,
wenn wir mal 100% machen würden, wa? Im Schnitt.
Aber die Ambition haben wir alle. Wir sind alle ambitionierte Leute. Das heißt, worauf du eigentlich schauen willst, und du hast was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, natürlich überlegt sich der Manager, was kann ich abgeben, dann muss ich es selber nicht machen. Also was delegiere ich? Was ja auch ein großer Teil von Führung ist, offen gesagt.
In meiner Perspektive ist es vielleicht auch eher ein, wie kann ich andere enablen, sich weiterzuentwickeln. Die Upside ist, wenn ich das mehr mache, führt es dazu, dass ich weniger Dinge auf meinem eigenen Schreibtisch habe. Zumindest im aktiven Doing. Ich muss sie natürlich trotzdem noch reviewen, weiterentwickeln.
Guck mal, lösen die Probleme selber. Also du als Manager löst die Probleme nicht für deine Leute, was gut ist, weil die langfristig lernen, okay, so und so löse ich Problem XYZ. Und da sind wir eigentlich genau schon beim Thema, weil was du ja als Sales Rep dann verstehen willst, ist, wie würde dein Manager das Problem gelöst sehen? Na, du kannst natürlich immer deinen eigenen Weg gehen. Das kommt ein bisschen drauf an, welche Person hast du vor dir. Du musst ja nicht imitieren, wie die Person das machen würde. Aber was ist sozusagen das Outcome, was die Person braucht? Und was sind, auch wichtig zu verstehen, was sind die Themen, die für deinen Manager besonders sind? Besonders in einer großen Organisation, was ja Google ganz offensichtlich ist, ist es natürlich auch wichtig zu verstehen, okay, wenn ich einen guten Job mache, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass das gut auf meinen Manager zurückfällt. Ja, schon auch. Aber welche Initiativen sind genau diese, die auch mein Manager braucht, ne, um zu sagen, hey, diese Person, also um mich hochzuheben, ne, um zu sagen, diese Person hat diese Sachen besonders gut gemacht, nicht nur den Core-Job, sondern Initiativen drumherum, zieht das Team hoch. Was sind, also genau zu verstehen, was sind die Sachen, die Erfolg ausdrücken für deinen Manager? Was sind die Initiativen, die wichtig sind, dass du die bis Ende des Quartals umgesetzt hast? Du kannst natürlich einfach irgendwas machen, aber es ist immer besser zu fragen, okay, wie sieht Erfolg für dich aus und wie sieht Erfolg in den nächsten 3 Monaten aus? Was sind genau die Sachen, die wir gewinnen müssen? Mal ganz abgesehen davon, dass wir die Aufgabe schon selber gemacht haben, geschaut haben, wie erreichen wir unsere Metriken, kann man alles irgendwie, viele Wege führen nach Rom, aber wie ganz genau sieht es für deinen direkten Lead aus und wie sieht Erfolg für deinen direkten Lead aus? Das wäre ja vielleicht die Perspektive als Sales Rep, ne? Dass du da dass du da auch dein Lead oder Manager verstehst und weißt, was sind genau die Punkte, die du umsetzen oder ziehen musst.
Ja, ich würde das, was du gerade sagst, unterstreichen. Ich würde zwei Dinge sogar, also einmal dieses Thema Definition of Done bei jedem Task. Also was ist eigentlich, wann ist das Ding eigentlich gut und erledigt? Oftmals delegieren, definitiv selbst schuldig, delegiere etwas ohne klare Kommunikation, ohne mir rückspielen zu lassen, hey, was hat die andere Person jetzt verstanden? Und dann gehen die Dinge auseinander. Und am Ende ist es, hey, das ist mein Fehler. Ich hätte das viel klarer kommunizieren können, ich hätte auch diese Definition of Done setzen können und ich hätte auch fragen können, hey, was hast du jetzt verstanden, was machst du jetzt? Das Zweite ist, was ich auch wichtig finde, gerade aus der Sales-Web-Perspektive und gerade in der jetzigen Phase, wo wir alle viel zu tun haben, ist, oder wenn die Erwartungshaltung auch ist, hey, erstmal Zielerreichung ist, why und why now? Ne? Also auch einfach zu hinterfragen. So, warum jetzt der Task? So, was ist quasi das bigger picture, wofür das wichtig ist? Und dann gemeinsam zu entscheiden, hey, guck mal, das ist meine Planung gewesen für das Quartal. Das ist das, was ich jeden Tag an Zeit brauche für den Task und den Task. Wenn ich das jetzt dazu mache, dann wird das zwangsweise weniger oder runterfallen. Und sind wir uns im Klaren darüber, dass das okay ist? Yes. Und das eben auch entsprechend zu kommunizieren, idealerweise dann zu verschriftlichen, was auch immer das Ziel dahinter ist. Und dann ist man ja eigentlich auch entspannt. Aber dann kann man gemeinsam eben priorisieren und sagen, okay, worauf setzen wir jetzt eben wirklich unsere Ressourcen ein? Und ich finde es vollkommen okay, wenn man sagt, im gleichen Kontext, hey, ich verstehe die Aufgabe, ich verstehe, dass sie wichtig ist. Aus meiner Perspektive wäre sie jetzt gerade nicht wichtig genug im Vergleich zu den anderen Dingen, sondern das ist dann vielleicht etwas für Q1 oder für, I don't know, zwischen den Feiertagen, vorausgesetzt man macht keinen Urlaub, man ist da oder whatever, ne?
Genau, absolut. Und was sind so die Cases oder die Deals, die dein Manager als Hero-Deals sieht, die du vielleicht, ne, du würdest sie einfach irgendwie erreichen oder deine Metrik füllen. Aber was sind genau die Sachen, die dein Manager von dir sehen will? Das spielt ja da, also im Umkehrschluss ist es eigentlich das. Aus meiner persönlichen Sicht ist natürlich, moderne Führung heißt für mich eigentlich auch Coaching, ne? Und dazu gehört zum einen, dass gerade in so einer Zeit, die sehr, sehr busy ist, kommt das nochmal mehr. Aber eigentlich ist dein Manager dafür da, um so viele Aufgaben wie möglich oder so viele Informationen wie möglich für dich zu filtern. Damit nur die Sachen bei dir ankommen, die du auch wirklich machen musst. Und auch das ist schon viel. Das heißt, so ein Manager ist jetzt richtig im Crunch, weil der natürlich extrem viele Aufgaben irgendwie versucht zu filtern und zu schauen muss, okay, was kann Tascha geben, dass nur die Sachen sind, damit sie ihr Ziel auch erreicht. Alle weiteren Informationen verarbeite ich irgendwie anderweitig. Und das zu verstoffwechseln, ist eine schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Führungsaufgabe. Also nicht einfach alles einmal durchzugeben, sondern wirklich auch zu filtern. Okay, welche Information ist wichtig für Sie und welche Information ist nur ablenkend? Das zum einen zu machen. Ich glaube, das gehört auch extrem zum Enablement auf der anderen Seite dazu, dass du wirklich nur die Dinge da lässt, die auch essentiell sind, womit wir wieder beim Thema Essentialismus sind, was wir ganz am Anfang angesprochen haben.
Hundertprozentig. Und ich glaube auch im Leadership ist genau das die Herausforderung, weil auf jeden Leader ja auch, wie gesagt, unfassbar viel einprasselt. Und dann bewusst auch zu filtern und zurück zu challengen, zu sagen, hey, jetzt aus der Head-of-Sales-Sicht lieber VP-Sales oder Sales-Director. Ist das jetzt gerade wirklich die Prio? Warum ist das jetzt gerade so wichtig? Ich sehe eigentlich das, das und das. Und dass man gemeinsames Alignment findet auf die Strategie. Und natürlich, Q4 ist meistens das Quartal, wo du am meisten Umsatz machen musst. Und parallel musst du das nächste Jahr irgendwie planen, vorbereiten. Und hast noch ein paar andere Initiativen. Also, verstehe ich alles. Ist ein Spagat oder auch ein Balanceakt dazwischen. Aber gleiche Herausforderung, die jeder Rep hat, hat natürlich eben auch jeder Manager und gleiches Spiel. Muss dann eben mit der Organisation zurückspielen und challengen. Brauchst das jetzt eben? Und sollten wir das nicht eher etwas aufschieben? Weil bewegt das jetzt wirklich die, so schön, doesn't move the needle?
Doesn't move the needle, ja, genau. Ja. Absolut. Also das ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe.
Du hast eben gesagt, die Sicht als Rap wäre eine andere als deine. Hm. Was wäre dein Blick auf die Dinge? Oder ist das die Coaching-Perspektive, die du reinbringen wolltest?
Genau. Also das eine war ja so ein bisschen, wie gehe ich als Sales Rep idealerweise um mit meinem Lead? Und dann wäre meine persönliche Perspektive eben genau die gewesen. Coaching-Perspektive, beziehungsweise was ist eigentlich wichtig im modernen Führungsstil? Und da geht es auch ein bisschen darum, wie kommunizierst du mit deinem Team und wie schaffst du dieses Enablement? Ich bin ein großer Fan von Radical Candor, ist jetzt ein leicht anderes Thema, aber ich weiß nicht, ob du es kennst.
Ja, Kim Scott, klar.
Genau, Kim Scott. Super, super, super gutes Buch über Führung. Es gibt noch extrem viele gute Bücher natürlich über Führung, aber das ist eins meiner Lieblingsbücher darüber. Und sie sagt ja im Prinzip, wir bewegen uns eigentlich in den Quadranten zwischen Care Personally und Challenge Directly. Also das ist eigentlich, und ich glaube, mit diesem Framework kommst du ganz gut umhin, um zum einen als Manager oder Leader, um diese Kommunikation nach oben zu haben. Das heißt, Challenge Directly musst du ja relativ viel dann auch tun. Besonders in einem Quartal wie jetzt, wo vielleicht einfach extrem viele Erwartungen oder Deliverables runterprasseln und du musst sofort challengen und sagen, hey, das geht nicht. Ich habe so und so viele Leute, damit kann ich so und so viel machen, realistischerweise. Und du verkleinerst das, was bei deinem Team unten ankommt. Und das kannst du aber nur machen, wenn dein Management weiß, dass dir das ganze Thema wichtig ist, also der Aspekt Care Personal. Weil wenn du einfach immer nur challengest, dann funktioniert das auch nicht, weil dann sagst du immer einfach nur, nee, das geht nicht, nee, das geht nicht, nee, das geht nicht. Die Leute kennen wir alle, haben wir alle schon mal getroffen. Das kommt einfach nicht so gut. Das kommt sehr pessimistisch rüber. Man muss schon immer auch ausdrücken und zeigen, mir ist es wichtig, ich verstehe unser Ziel. Und wie gesagt, auch das als Sales Rep an den Manager, genau das Gleiche. Wenn ich priorisiere, mein Manager, das funktioniert nur, wenn mein Manager genau weiß, ich will mein Ziel erreichen, mir ist die Vision und die Mission auch wichtig. Aber realistischerweise, das und das und das sind die Themen, die ich diese Woche mache. Was darüber hinaus ist wirklich noch wichtig? Kann ich die Sachen weglassen?
Ich finde, also kurz zu Kim Scott, Radical Candor. Ich glaube, Buchtipp, ja. Teilweise würde ich behaupten, man kann sich in 20 Minuten YouTube-Video TED-Talk irgendwie angucken und hat die Quintessenz des Buches auch begriffen. Man kann dann sicherlich in die Tiefe gehen und es ist ein super, super Buch. Und ich glaube, ein, zwei sehr, sehr wichtige Aspekte sind da auf jeden Fall drin, gerade wenn es um das Thema Feedback geht und wie kommuniziere ich eigentlich effektiv. Insofern sehr, sehr cooler Gedanke auch in dem Kontext. Zu dem, was du gerade gesagt hast, eine Sache, die mir aufgefallen ist vor vielen Jahren, als ich selber Individual Contributor war. Und wir hatten im Team zu der Zeit bei, ich glaube, es war Eventbrite, da ist es gar nicht, sagen wir mal 6 Sales Manager. Vielleicht waren wir 8, zwischenzeitlich waren wir auch 4. Das hat sich immer ein bisschen gewechselt. Aber das zwischen der Wahrnehmung von, oh, der ist konstruktiv, hilfreich und oder kritisiert nur und ist pessimistisch, liegt eigentlich immer das Thema Zielerreichung.
Ja.
Was meine ich damit? Ein Kollege von mir und ich haben eigentlich immer unsere Ziele erreicht. Es gab kein Quartal, wo wir drunter waren, aber spielt auch keine Rolle. Und alles, was wir gesagt haben, wurde immer im Kontext dann immer als konstruktiv wahrgenommen. Weil wir eben viel gemacht haben und offensichtlich den Revenue gebracht haben. Und da kannst du sagen, hey, ja, aber guck mal, das, das und das. Und es wird nicht so wie Nörgeln wahrgenommen. Versus umgekehrt, wenn dein Ziel nicht erreicht wird, dann wirkt es wie, ich nörgel und suche Ausreden. Was de facto inhaltlich die identische Aussage ist. Da muss man, glaube ich, auch sehr viel Feingefühl für haben, dass nicht alles, was mir zugespielt wird, als immer Nörgeln und eine Ausrede ist, sondern manchmal ist da vielleicht auch einfach was dran. Und auf der anderen Seite muss ich mir aber auch als Rap bewusst sein, wie ich die Dinge eben formuliere und darstelle, damit ich nicht in dieser Wahrnehmung bin oder dass ich nicht als Nörgler wahrgenommen werde. Das ist ein super, super sensibles, schwieriges Thema.
Ja,
und auch als Manager hatte ich das Thema mit meinen Teams, ne? Und da ist man sehr, sehr schnell gebiased zu sagen, hey, wir wünschen, dass du einfach mal durchziehst, anstatt zu meckern. Und trotzdem ist an den Punkten, die da drin waren, was dran. Also ich glaube, das muss man sich auch immer sehr bewusst sein.
Ja, Kontext ist extrem wichtig. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis zu dem Punkt, den wir am Anfang gemacht haben. Irgendwo verkaufst du immer, weil dieses Kontextbewusstsein ist natürlich extrem essentiell im Sales. Natürlich kann eine Aussage wahr sein, aber ist sie in dem Kontext jetzt gerade angebracht, wichtig, bringt uns das weiter? Konstruktivität ist ja in einem Kontext, in einer bestimmten Gruppe an Menschen subjektiv. Das Konstruktivität ist nicht objektiv, auch wenn wir uns das alle wünschen. Das heißt, es gibt Momente und Zeiten, in denen klar, wir haben vielleicht mit dem Statement jetzt recht, aber es ist nicht der Moment, das jetzt zu sagen, sondern der Moment ist vielleicht in die Auktion zu kommen, wie du jetzt gerade gesagt hast. Wenn du jetzt irgendwie einen Rap hast, wo du dir sinngemäß wünschst, dass er einfach mal durchzieht, ist vielleicht der Moment für diese Person jetzt wirklich in die Aktion zu kommen. Meistens sind sich Leute über eine bestimmte Wahrheit auch alle bewusst. Wir wissen alle, Prozess XY ist nicht optimal, funktioniert nicht optimal. Wir wissen aber auch, wir fixen das nicht jetzt. Wir operieren nicht am offenen Herzen, wenn wir gerade dabei sind. Das heißt, wir müssen jetzt damit arbeiten. Wie kriegen wir das im besten Fall hin? Und darin liegt tatsächlich dann mehr Konstruktivität, als dieses Feedback in dem Moment zu geben. Ne? Und ich glaube, da bist du echt, und auch, ne, wenn du es runterbrichst auf ein Kundengespräch, klar kannst du in einer bestimmten Situation vielleicht recht haben mit Statement XYZ, aber hör dir erstmal den Raum an. Observe and listen. Schau, ob es Sinn macht, das jetzt gerade zu bringen. Oder einfach vielleicht erstmal zuhören, ist vielleicht eine bessere Wahl hier und da.
Definitiv. Du hast gerade so schön gesagt, da schließt sich der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, hey, das sollten wir den Zuhörenden in dem Kontext auf jeden Fall mit auf den Weg geben? Ein Thema, wenn es nicht zu tief ist, wo ich nur drauf eingehen würde, ist, du hast am Anfang, glaube ich, angesprochen, du nutzt ein, zwei Frameworks aus dem Bereich Product Management, und da kenne ich mich nun mal null aus, um deinen Tag irgendwie zu strukturieren und produktiver zu werden, etc. Vielleicht kannst du noch mal so einen kleinen Einblick darauf geben, dass man sich noch eine Sache daraus ziehen kann, die man vielleicht dann auch in den Alltag mitnehmen kann.
Ja, voll gerne. Also, wir haben ja schon Three Rocks besprochen. Ich glaube, das ist das Tauglichste, weil ansonsten kannst du bei solchen Frameworks extrem tief gehen. Also es gibt zum Beispiel RISE Scoring. Das RISE steht für Reach, Impact, Confidence, Effort. Und du teilst Faktoren den verschiedenen Aspekten der Aufgabe zu und bist dann eben Score und danach gewichtest du. Also es kann relativ granular werden. Ich glaube, Three Rocks ist schon echt ziemlich gut, weil das sehr, sehr simpel ist, aber dafür extrem effektiv. Kannst auch T-Shirt-Sizing machen. Das ist auch ein super einfaches Framework, falls das für jemanden besser funktioniert, dass du sagst, okay, SML, ne, das Framework erklärt sich eigentlich von selber. Du hast deine Small, Medium, Large Tasks und du gibst dir Du kannst nur drei Large Tasks nehmen. Nicht mehr als das. Womit wir eigentlich schon wieder bei den Three Rocks sind, ne? Die funktionieren ja ähnlich. Also gib dir nicht die Möglichkeit, irgendwie 100 Large Tasks zu machen und alles ist Large, dann ist schon wieder falsch. Du sagst, du hast drei Large Tasks, du kannst bis zu 10 M-Tasks wählen und unendlich viele Small Tasks und danach dann gehen. Was ich sagen würde, was noch ganz gut ist, und das ist nicht unbedingt ein Product Management Framework, aber was in dem Job extrem wichtig ist. Du hast natürlich extrem viel Stakeholder Management in dem Job drin, aber du brauchst auch viel Fokuszeit. Und da ist die Analogie, glaube ich, zum Sales, weil bei uns ist das genauso. Und was mir gut geholfen hat, ist echt Timeboxing zu machen und auch zu verstehen, wann ich am konzentriertesten bin. Das heißt, ich weiß, ich bin vormittags am konzentriertesten. Da in der Regel versuche ich, meine Focus Time zu legen, wenn das geht. Und immer 1 bis 2 Stunden freizukratzen für Deep Work. Und ich weiß, dass ich eben am Nachmittag eher nicht mehr so konzentriert bin, dass ich um 4 Uhr diesen klassischen Dip habe. Da bin ich relativ klassisch. Und da würde ich dann Sachen reinlegen wie E-Mails, Sachen, die ich relativ schnell abarbeiten kann, wo ich tatsächlich nicht so viel Brainpower habe. Kommunikation etc., wie lege ich das darum? Also zu verstehen, wann bist du am fokussiertesten? Da legst du dir deine Tasks, wo du tatsächlich am konzentriertesten auch sein musst, rein. Und so strukturierst du deinen Tag. Und an den Momenten, wo eben die Konzentration vielleicht ein bisschen runter ist, machst du Sachen wie E-Mails, Kommunikation etc. Und was da auch noch interessant ist oder wichtig ist, ist, und das hilft mir extrem, wie kommst du rein in so eine Fokusphase? Sagen wir jetzt mal, ich habe das ganz oft, ich habe jetzt irgendwie Meetings, die relativ weit auseinander liegen. Das heißt, ich kann irgendwie so einen einstündigen, anderthalbstündigen Fokusblock dazwischen setzen. Wie schaffe ich jetzt den Switch von meinem Meeting zu diesem Fokusblock? Ich brauche eine Warm-up-Aufgabe. Das klingt ein bisschen witzig, aber behandle dich ein bisschen wie einen Athleten. Dein Hirn muss erstmal reinkommen und verstehen, ah, okay, wir müssen uns jetzt konzentrieren. Das heißt, bei mir ist es ist ein gutes Warm-up, vielleicht was zu lesen zu dem Thema, an dem ich gleich arbeiten werde. Das heißt, gibt es irgendwie bei Google in der Regel Feature-Updates oder so. Erstmal was lesen, das ist mein Warm-up und dann fange ich an, an der Sache zu arbeiten, vielleicht ein Deck zu bauen, etc. pp. Das wären so meine Tipps. Also Warm-up und Timeboxing verstehen, wann sind so deine Konzentrationspeaks, wann bist du eher kommunikativer am Tag und deine Aufgaben, wenn möglich, so zu strukturieren.
Das ist für mich übrigens mit die größte Hürde. Nicht das Timeboxing und reinkommen, aber wenn ich zum Beispiel kurzfristig Zeit habe. Jetzt sagen wir, also zwischen irgendwie Podcast und meinem ersten Termin um einer Stunde hätte ich irgendwie noch einen Kundencall für 30 Minuten. Und der fällt aus. Dann die 30 Minuten sinnvoll anders zu nutzen. Ich struggle nach wie vor genau damit dann, was in eine Aufgabe schnell reinzukommen, auch nur für 30 Minuten und dann wieder schnell rauszuzoomen. Aber ansonsten...
Da machst du die Steine rein, Chris. Die Sachen, die so relativ... Deine sind so 30-Minuten-Tasks. Hab die in deiner Task-Pipeline und dann kannst du da immer reinschauen und gucken, ah, was ist denn da noch an Steinen? Und
genau. So mache ich das meistens. Ich sag, da arbeite ich noch dran. Das ist wirklich mit die größte Hürde. Ansonsten, das, was du gerade sagst, sind, glaube ich, auch die Dinge, die ich mitgeben würde. Das erste ist, ich plane meinen Tag am Vorabend. Also letzte Aktivität, die ich habe, ist, ich gucke auf meinen nächsten Tag und plane und dann lege ich mir spätestens dann auch Sport in den Kalender und weiß, wann ich was machen muss, damit ich nicht morgens um 8 einen Laptop aufklappe und dann komplett überfordert bin mit dem, was dann startet. Das zweite ist auch, ich timeboxe und ich timeboxe vor allem auch Vorbereitung, Nachbereitung. Genau. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Und was ich empfehlen kann, was ich gerade zum Beispiel nicht so gut mache, was ich früher mal gemacht habe, ist Color Coding. Also auch einfach zu sehen, wie sieht mein Kalender eigentlich aus? Wie sind meine Aufgaben verteilt? Ne, habe ich beispielsweise habe ich wirklich A-Aufgaben drin, beispielsweise Pipe Gen, Pipe Movement, Closing etc. Oder habe ich vielleicht auch viele Tasks drin, die eigentlich sekundär sind. Da habe ich zu viele Meetings drin, die irgendwie eigentlich irrelevant sind. Oder die jetzt gerade nicht so relevant sind. Und letzter Gedanke, das, was ich wirklich rigoros mache und gelernt habe, ist tatsächlich jetzt E-Mail-Management und Slack. Also einerseits, mein E-Mail-Account ist immer leer. Also ich habe quasi, ich habe quasi so Tabs an der Seite mit irgendwie Zero Inbox. Aber ich habe so Tabs an der Seite, Action Required, Awaiting Response, das muss ich lesen. Yes. Ich glaube, CC-E-Mail, so da geht alles rein, wo ich CC bin. Das wird einmal in der Woche geleert und so Notifications.
Yes.
Und ich gucke tatsächlich wirklich nur dreimal am Tag in meinen E-Mail-Account, beziehungsweise öffne Slack super selten. Also weil ich einfach sage, das ist nicht meine To-Do-Liste, das ist die To-Do-Liste von anderen.
Das ist so wichtig. Im Sales ist es natürlich schwierig, damit extrem radikal zu sein. Aber ich finde auf jeden Fall, dass E-Mails oder Chat-Nachrichten Productivity Disruptors sind. Das heißt, hab dedizierte Zeiten, um das zu checken. E-Mails auf jeden Fall mal morgens. Ne? Was hat sich geändert an meinem Tag? Muss ich irgendwo rauf unmittelbar reagieren? Und dann natürlich am Ende des Tages. Und ich meine, Vor- und Nachbereitung kannst du dir immer timeboxen, weil du wirst immer irgendwas vor- und nachbereiten müssen an dem Tag. Das heißt, die Blocks können schon gesetzt sein. Und das ist bei mir auch der Fall. Color Coding ist mega.
Ich meine es tatsächlich sogar sehr bewusst auf. Ich habe jetzt einen Kundentermin. Das heißt, ich habe mir vorher die Zeit geblockt und vor allem danach geblockt, weil ich nach dem Termin weiß, hey, basierend auf dem Transcript, whatever, muss ich eh ein Follow-up machen, beziehungsweise Angebot versenden, etc. Das heißt, ich habe die halbe Stunde dafür geblockt, dass ich nicht abends nach dem Tag da sitze um 19 Uhr und denke, shit, ich muss jetzt noch 4 Angebote fertig schreiben.
Yes.
Weil mir wieder irgendjemand irgendeinen, sorry, Shit in den Kalender gelegt hat. dann lieber eben sofort. Und wenn was ankommt, dann eben zu sagen, hey, warum ist das jetzt wichtig? Okay, ja. Dann vielleicht squeezt man es rein, vielleicht aber eben auch nicht.
Ja, super gut.
Natascha, haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, das will ich den Zuhörenden unbedingt noch mit auf den Weg geben?
Leute, wenn es euch über den Kopf wächst, geht uns allen so, fangt einfach nochmal an. Vielleicht waren hier 1, 2, 3 Sachen drinne. An Chris oder mir, die gut für euch funktionieren, testet das mal. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, auch super mit dem Color Coding. Das habe ich gar nicht gesagt, aber ich habe gerade mal in meinen Kalender geguckt. Tatsächlich habe ich 3 verschiedene Farben. Die prozentuale Gewichtung ist relativ lustig. Also einmal für Kommunikation mit Kunden, einmal für meine eigenen Tasks und interne Termine habe ich. Und so kannst du eigentlich auch ganz gut gucken, ob so deine Ratio mit den, ob das mit den Rocks so funktioniert, ob du das gut gemacht hast. So kannst du das visualisieren. Also das ist auf jeden Fall nochmal als Add-on, als Tipp dazu. Aber ja, it's gonna be busy. Wir sind alle im gleichen Boot. Da kriegen wir schon hin. Wie jedes Jahr.
Wie jedes Jahr, richtig. Ey, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mega viel Spaß gemacht und ich habe auf jeden Fall was mitgenommen, was ich umsetzen kann für meine eigene Produktivität. Insofern herzlichen Dank.
Ja. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Danke dir und danke euch, dass ihr zugehört habt. Und wichtigste Frage an dich, Natascha, wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Gerne auf LinkedIn. Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Sucht mich einfach Natascha Spahn. Ich bin
Link
Natascha
ist auch im Profil.
Sehr gut.
Hier in den, sagt man, Shownotes.
Gerne auf LinkedIn, da bin ich am allerbesten erreichbar. Ich bin eigentlich da jeden Tag unterwegs. Schreibt mir gerne. Ich freue mich sehr über ein Connect. Schaut gerne auf meinem Substack vorbei. Falls euch solche Themen interessieren, ich schreibe da mit einer Freundin relativ viel drüber. Und ja, happy to connect.
Sehr, sehr cool. So, bevor ich das noch vergesse, nochmals lieben Dank. Und an euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, in der Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.